Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Salman Rushdies Buch über den Mordanschlag auf ihn bei einer Lesung 2022 im Bundesstaat New York erscheint nun auch auf Deutsch und die Feuilletons betonen den literarischen Sieg des Autors schon in den Überschriften. Das Leben ist stärker als das Böse, titelt die Tageszeitung Die Welt. Naiv ist eine Verteidigung des Lachens und der Solidarität gegen den Hass der Humorlosen, überschreibt die Taz. Und der Berliner Tagesspiegel erkennt in dem Buch einen Sieg der Worte über 15 Messerstiche. Alle Zeitungen betonen allerdings auch noch einmal, wie knapp der weltberühmte und seit Jahren mit einer Fatwa bedrohte Autor mit dem Leben davongekommen ist. Ulrich Gutmeier zeigt sich in der Taz allerdings unzufrieden mit dem deutschen Titel. Naiv heißt auch auf Deutsch naiv, was nicht gut ist, weil es das Buch auf eine Stufe mit schlechten Netflix-Serien und Krimis herunterzieht. Im Tagesspiegel erkennt Gerrit Bartels ein literarisches Motiv im Mordinstrument. Das titelgebende Messer ist das wichtigste Motiv, das dieses Buch durchzieht, bis zu den Messerattacken auf zum einen den ägyptischen Literaturnobelpreisträger Najib Mahfouz 1994 in Kairo, eine politisch motivierte Tat, zum anderen auf Samuel Beckett, den 1938 in Paris ein Zuhälter umbringen wollte. Hannes Stein hat in der Welt sogar an einer schlechten Passage großes Lesevergnügen. Im letzten Teil des Buches versucht Salman Rushdie einen Dialog mit seinem Möchtegern-Mörder, der ihm auf interessante Weise misslingt. Zu einem Dialog in der Realität hatte Rushdie aus verständlichen Gründen keine Lust, also versucht er, sich im Kopf mit dem Attentäter zu unterhalten. Aber, so der Weltautor, das Problem ist, dass der Mörder seinem Opfer nicht einmal in der Fantasie etwas zu sagen hat. Sein Argument war seine Tat, brutal, ohne Argument und auf schreckliche Weise dumm. In der Süddeutschen Zeitung bedauert Peter Richter einen erneuten architektonischen Verlust in der Hauptstadt. Und wieder droht in Berlin einem der herausragenden Beispiele für das Bauen in der DDR die Vernichtung. Der Bau des Sport- und Erholungszentrums in der Stadt, auch bekannt als SEZ, soll abgerissen werden. Das 1981 eröffnete Riesengebäude, in dem es Bowlingbahnen, Badmintonplätze und ein legendäres Schwimmbad mit einem Labyrinth aus Pools gab, war sogar eine heimliche ost-westdeutsche Zusammenarbeit. Denn maßgebliche Teile von Entwurf und Planung stammten von Günter Reiß, der damals als angestellter Architekt bei der Firma Hochtief in West-Berlin arbeitete, ohne deren Know-how es nicht gegangen wäre. Dieser Fakt wurde in der DDR allerdings verschwiegen, was auch daran lag, dass Reiß ursprünglich selbst aus der DDR stammte, dann aber abgehauen war. Peter Richter, der in der SZ auch als ehemaliger DDR-Bürger schreibt, bleibt am Ende nur eine in den letzten Jahren häufig angestimmte Klage. Ein Jammer ist in Berlin ja erfahrungsgemäß nicht nur der Verlust von DDR-Moderne, ein Jammer sind auch die trostlosen Kästen, die an ihre Stelle gesetzt werden. Das war schon bei dem flamboyant gezackten Dach von Ulrich Müthers Ahornblatt so, wo ein bald selbst schon sehr abrissreif aussehendes Stück Neuberliner Traditionalismus hingeklotzt wurde, vom Palast der Republik gar nicht zu reden. Aber wir wollen hier heute nicht mit Jammer schließen und brauchen für das Ende noch einen fröhlichen Rausschmeißer. Vielleicht etwas von ABBA? Vor 50 Jahren gewannen die vier Schweden mit Waterloo den ESC, ausgerechnet im englischen Brighton. Jan Feddersen erinnert sich für die Taz. In der britischen Presse wurden sie nicht kritisiert, vielmehr niedergemacht. Nichts seien sie als ein Stück glänzende Scheiße, kaum mehr als Fürze des Pop und das nicht in digitalen Foren, sondern in den Medien der auflagenstarken Popmagazine. Was darauf folgte, war allerdings eine Weltkarriere. Tja, so kann man sich irren.